herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen.
Heute diskutieren für euch
Joachim Labenz aus Siegen
und Ahmed Mardisch aus Hannover. In der heutigen Folge geht es um das Symptom Sodbrennen und was sich hinter diesem Symptom verbirgt, weil es ist gar nicht so trivial und das wollen wir heute in dem folgenden Podcast besprechen. Jochen, wie schon eingangs erwähnt, Sodbrennen ist ein Symptom, ja, kennen auch viele, aber das ist nicht so trivial, daraus abzuleiten, was denn jetzt vorliegt. Kannst du vielleicht einfach mal erklären, Sodbrennen, heißt das immer auch gleich Refluxkrankheit oder kann auch was anderes dahinter stecken?
Also das ist eine sehr gute Frage, über die wir uns wahrscheinlich jetzt 2 Stunden unterhalten könnten, wenn wir wollen. Aber das Problem Sodbrennen, wenn du 5 Leute fragst, was ist Sodbrennen, kriegst du 5 verschiedene Antworten. Deshalb ist es erstmal wichtig, dass wir definieren, was verstehen wir denn medizinisch überhaupt unter Sodbrennen. Und nach meiner Auffassung ist das ein Brennen hinter dem Brustbein, was erfahrungsgemäß vom Oberbauch hinter die Speiseröhre oder in die Speiseröhre ausstrahlt. Das wird oft von Patienten anders beschrieben. Wenn man fragt, Sodbrennen, was verstehen Sie denn darunter? Dann kommen ganz wilde Antworten. Oder manche Patienten kommen und sagen, ich habe zu viel Magensäure. Das ist bei uns in der Region ganz häufig. Die meinen damit Sodbrennen, aber sie sagen, sie haben zu viel Magensäure. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstmal diese Präzisierung des Beschwerdebildes tatsächlich macht. Und dann kommt natürlich der Punkt, dass man irgendwo sagt, gut, das ist jetzt ein Symptom. Definiert ein Symptom eine Krankheit? Wie siehst du das? Ist das für dich eine Krankheit, wenn jemand sagt, ich habe Sodbrennen?
Ja, indem du die Frage stellst, kann man ja schon annehmen, dass es eben nicht so ist. Und alle Bauchbeschwerden, die wir auch schon in vielen Podcasts besprochen haben, sind ja erst einmal Beschwerden, die aus dem Bauch heraus entstehen, aber die im Grunde genommen keine Zuordnung möglich machen zu einem Organ oder zu einer Erkrankung. Also das sind sogenannte viszerale Symptome und da ist das einfach nicht möglich. Natürlich können wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, also ein Patient kommt rein, sagt, er hat dieses Brennen hinter dem Brustbein, da liegt vielleicht eine gastroösophageale Refluxkrankheit vor, aber definitiv sagen können wir es nicht. Dafür brauchen wir weitere Untersuchungen, die man natürlich nicht bei jedem Patienten durchführt, das ist klar, da werden wir später auch noch drüber sprechen. Aber insgesamt ist es natürlich ein sehr, sehr häufiges Symptom und wir schätzen ja, dass so etwa 12-15% der Menschen dieses Symptom kennen oder noch viel mehr und dass vielleicht die tatsächlichen Patienten mit einer tatsächlichen Refluxkrankheit so etwa bei 10 Millionen in Deutschland liegen, also dann auch wirklich eine tatsächlich eine Volkskrankheit. Aber nochmal, eine Patientenschilderung mit Brennen hinter dem Brustbein, also Sodbrennen, lässt es nicht zu sagen, das ist jetzt diese Erkrankung. Würdest du dann, wenn man das jetzt weiterspinnt, sagen, naja, um dem auf den Grund zu gehen, braucht jeder eine dezidierte, ausführliche Diagnostik, um vielleicht zu sagen, das ist eine Refluxkrankheit oder das ist was anderes? Oder wie machen wir oder wie machst du das im Alltag? Patient kommt rein und sagt, hat dieses. Wie geht's weiter?
Also wenn sich jetzt aus dem Gespräch heraus herauskristallisiert, er meint Sodbrennen oder sie meint Sodbrennen an dieser Stelle, dann ist immer die wichtige Frage, sind das jetzt die Beschwerden, über die wir reden, oder schließen wir von den Beschwerden auf eine Krankheit? Das müssen wir schön auseinanderhalten, denn Sodbrennen, das hast du ja eben gesagt, ist nicht gleichzusetzen mit Refluxkrankheit. Es gibt andere Ursachen dafür. Und es ist auch nicht so, dass wenn jemand 2-mal im Jahr Sodbrennen hat, dass der dann gleich als Krankheit zu bezeichnen ist, dann geht es vielleicht eher in den Bereich der Befindlichkeitsstörung. Das heißt, diesen Link herzustellen, habe ich Sodbrennen infolge einer Refluxkrankheit oder hat das vielleicht andere Gründe oder gehört das einfach so zum Leben dazu? Das ist nicht so ganz einfach und das muss man mit dem Patienten besprechen. Da die Anzahl der Menschen, die dieses Symptom haben, so extrem hoch ist, können wir gar nicht bei jedem allein schon aus logistischen Gründen, aber auch aus ökonomischen Erwägungen heraus, eine Diagnostik machen, um zu klären, ob dieses Symptom jetzt Folge von Reflux ist. Und da sind wir ja an dem Punkt, dass wir sagen müssen, was ist das denn überhaupt, Refluxkrankheit? Was sagst du denn deinen Patienten? Es ist ja nicht einfach nur das Symptom, sondern wie erklärst du den Menschen das? Ist ja nicht so ganz einfach.
Ja, also angenommen mal, wir sagen Sodbrennen als Folge des Refluxes. So, wir haben ja auch andere Erkrankungen, die ein Brennen hinter den Brustbeinen machen. Bewegungsstörung, die eosinophile Esophagitis, aber wir reden ja heute vor allem über die Refluxkrankheit. Und da haben wir eben das Problem, dass die Säure aus dem Magen zurückfließt in die Speiseröhre. Und was viele auch meinen, aber was nicht vorhanden ist, ist, dass sie haben nicht zu viel Säure, sondern sie haben einfach die Säure am falschen Platz. Und auch die Gesunden haben im Laufe ihres Tages einige Phasen, in denen einfach Magensäure zurückfließt. Aber wenn es ein gewisses Level übersteigt, kann das dann auch Probleme machen. Und die Ursache ist eben, dass wir natürlich auch Nervenendigungen haben im Bereich der Speiseröhre. Und wenn dann im Grunde genommen bei einer zugrunde liegenden, ja, Brüchigkeit, wenn man so will, der Schleimhaut, die Säure, genau diese Nervenendigung erreicht, dann entsteht eben so dieser Schmerz, dieses Brennen. Und das ist im Grunde genommen das, was dann auch das Sodbrennen ausmacht. Aber du hast es ja auch schon geschildert. Das Typische ist eben, dass die Patienten so berichten, dass das so von unten oder aus dem Oberbauch nach oben in die Speiseröhre, in den Brustkorb strahlt. Und das impliziert ja dann auch so ein bisschen dieser Säurereflux. Und der überwiegende Reflux von Säure findet nach den Mahlzeiten statt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Viele denken ja immer, ja, das ist dann immer vor allem nachts, wenn ich dann liege. Ja, kann ein Problem sein, aber der überwiegende Reflux ist tagsüber nach den Mahlzeiten. Wie gesagt, wenn es ein gewisses Level übersteigt, dann wird es irgendwann krankhaft. Wir haben aber auch Patienten, die bei, ja, im Grunde genommen physiologischen Reflux, also ein Reflux, der noch nicht krankhaft ist, trotzdem Beschwerden haben, weil sie einfach eine gewisse Überempfindlichkeit haben. Also wie den Reizmagen und den Reizdarm gibt es auch die Reizspeiseröhre. Aber das können wir im Alltag erstmal in der ersten Symptomschilderung nicht unterscheiden. Aber das ist letztlich so ein bisschen geschildert, wie die Beschwerden entstehen. Und ja, nehmen wir doch mal einen Patient mittleren Alters, keine Alarmsymptome, wie wir so schön sagen, sagt, jetzt hat so ein Brennen. Ja, fangen wir dann an, loszubehandeln? Oder wo ist so dann das Kriterium, jetzt müssen wir eine Behandlung machen? Wir sprechen ja an anderer Stelle nochmal über die bestimmten Therapien. Aber legst du dann los oder machst du nicht dann doch trotzdem eine Diagnostik?
Also nicht unbedingt oder in den allermeisten Fällen mal eher nicht. Also wir sind ja in der Medizin und das gilt nicht nur für die Refluxkrankheit, sondern für viele andere Dinge auch. Arbeiten wir ja mit Arbeitsdiagnosen. Die Hausärzte kennen das. Ja. Man hat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit liegt eine Erkrankung zugrunde. Wenn jetzt jemand Sodbrennen hat, dann liegt die Wahrscheinlichkeit zwischen 70% und 90%, dass dahinter eine Refluxkrankheit steht. Ist sicher die häufigste Ursache für Sodbrennen. Und wenn ich jetzt keine Hinweise auf irgendetwas anderes habe, ja, es treten keine Schluckstörungen auf, die Menschen haben nicht an Gewicht verloren, ähnliche Dinge, dann würde ich durchaus erstmal so tun, als wenn es eine Refluxkrankheit ist und dieses Symptom behandeln. Aus dem Erfolg der Behandlung kann ich zwar nicht schließen, ob das dann wirklich eine Refluxkrankheit ist. Das ist kein diagnostischer Test an der Stelle, aber es ist ein probates Mittel, dieses doch belästigende und für viele quälende Symptom dann erfolgreich zu behandeln. Das ist ja das, was wir bei Bluthochdruck auch machen. Ja, die meisten Patienten haben einen primären Bluthochdruck, den behandeln wir. Wir suchen nur dann nach anderen Ursachen, wenn unsere Behandlung fehlschlägt oder wenn Hinweise auf irgendetwas Gefährlicheres oder Ungewöhnliches ist. Und das machen wir bei der Refluxkrankheit und den Refluxsymptomen auch. Also die Behandlung mit einem entsprechenden Medikament wäre dann durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Natürlich auch Lifestyle-Maßnahmen sind wichtig. Viele Refluxkranke sind ja übergewichtig. An diesen Themen zu arbeiten, ist ja aus allgemeinmedizinischem Interesse ganz wichtig und ganz richtig. Aber jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wir sprechen ja sehr viel über Sodbrennen, ist natürlich auch ein wichtiges Symptom. Aber es gibt natürlich auch Refluxkranke, die haben gar kein Sodbrennen, die haben andere Beschwerden. Wann denkst du denn noch an eine Refluxkrankheit als mögliche Ursache der Beschwerden?
Ja, ich denke, wichtig ist, wie du schon sagst, Sodbrennen ist so das klassische Symptom, aber es gibt eben auch andere Symptome. Manche haben einfach nur einen Oberbauchschmerz. Dann denken wir, ist da vielleicht ein Magengeschwür dahinter? Aber in Wirklichkeit ist es eine Refluxkrankheit oder ein Reflux von Magensäure. Und Patienten spüren das als Schmerz und nicht als Brennen, wie eben der klassische Sodbrennpatient. Das ist das eine. Das ist so das zweithäufigste. Dann gibt es natürlich auch das Problem des sauren Aufstoßens. Das ist ja so das zweite klassische Symptom. Und das ist so ein bisschen die Trias. Sodbrennen, saures Aufstoßen, Oberbauchschmerz. Das geht so ein bisschen in die Kategorie. Dahinter kann sich eine Refluxkrankheit verbergen, muss nicht, aber kann sich eine Refluxkrankheit verbergen und wir würden auch erst einmal in die Richtung behandeln. Das hast du ja gesagt, wir nennen das dann probatorische Therapie und nur dann, wenn es nicht funktioniert, dann würden wir natürlich einsteigen und gucken über eine Diagnostik dann zu schauen, wo liegt denn das Problem. Aber wir erreichen natürlich bei vielen mit unseren Therapien erstmal ganz gutes Ansprechen und Erfolg, sodass wir dann erstmal keine weitere Diagnostik brauchen. Hast du noch andere Symptome im Kopf, als du mich das gefragt hast?
Ja, eins finde ich, das ist für mich fast beweisend für die Diagnose und das ist die Regurgitation. Darunter verstehen wir ja, wenn Mageninhalt, das tritt häufiger bei Menschen nachts auf zum Beispiel, bis in den Rachen, bis in die Nase, bis in die Atemwege kommt, das ist extrem unangenehm und für die Patienten auch sehr quälend. Und wenn jemand das in typischer Weise schildert, dann besteht für mich kaum ein Zweifel an einer Refluxkrankheit, weil ich kenne keine anderen Krankheiten, die das in dieser Art und Weise machen. Allenfalls, wenn es Transportstörungen im Bereich der Speiseröhre, zum Beispiel ein Zenker-Divertikel gibt, wo sich dann nachts im Liegen das Divertikel entleert. Aber ansonsten finde ich, ist das so ein klassisches Symptom und geht dir wahrscheinlich auch so. Das ist auch das Symptom, was am schlechtesten auf unsere Medikamente anspricht, wo wir also wenig Therapieerfolge haben und wo wir dann sicherlich in die Diagnostik einsteigen. Und was ich noch als wichtiges Symptom empfinde, das ist so durch meine Zeit in der Klinik geprägt, das sind die Menschen mit den Schmerzen hinterm Brustbein, die typischerweise ja in der Kardiologie landen. Dann wird geguckt, aha, an den Herzkranzgefäßen ist nichts und ein Herzinfarkt liegt auch nicht vor, Lungenembolie auch nicht. Und dann werden sie verabschiedet und mit ihrem Problem allein gelassen. Und für diese Menschen ist eines der häufigsten Ursachen ist die gastroösophageale Refluxkrankheit, das sogenannte Reflux-Thorax-Schmerz-Syndrom. Und ich finde, das ist etwas, was nicht so weit verbreitet ist in der Information, was wir aber verbreiten sollten, dass man bei diesen Patienten, die diese Probleme immer wieder haben, doch mal nach einem Reflux gucken sollte und was sich erfahrungsgemäß dann auch sehr gut behandeln lässt. Das sind so die Dinge, die ich als typische Refluxbeschwerden zusammen mit dem, was du geschildert hast, dann sehe.
Naja, es ist ja so, 20%, also Brustschmerz ist ja nicht zu 80-90% das Herz, sondern gerade mal vielleicht zu 20% und der Rest sind andere Erkrankungen und da steht die Speiseröhre natürlich ganz im Mittelpunkt, ne?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass Patienten, die davon betroffen sind oder auch Ärztinnen und Ärzte, die solche Patienten mit immer wieder auftretenden Thoraxschmerzen, die keine klare Ursachenzuweisung im kardiologischen Bereich haben, dass die einmal abgeklärt gehören, um zu schauen, was dahinter steckt. Und es gibt zum Beispiel auch Beobachtungen, dass Menschen, die Brustschmerzen durch Reflux haben, dass das zum Teil durch Koronarspasmen ausgelöst werden kann. Es gibt Reflexverbindung von der Speiseröhre zum Kopf, das wissen wir alle, aber es gibt auch Reflexverbindung zu den Gefäßen. Und das ist etwas, was man zum Beispiel manchmal durch ein Belastungs-EKG oder so etwas provozieren kann, dass man sieht, wenn die Leute Beschwerden kriegen, Reflux haben, den man messen kann und dann sieht, dass es auf einmal zu Durchblutungsstörungen am Herzen kommt. Also da gibt es Verbindungen zwischen diesen Erkrankungen und es ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass das eine der wesentlichen Ursachen für den sogenannten nicht kardialen, also nicht herzbedingten Schmerz im Brustkorbbereich ist. Nun, wenn wir Reflux jetzt als Krankheit diagnostizieren, dann haben wir da unglaublich viele Spielarten. Es ist ja nicht so, dass wir sagen können, das ist immer eine Entzündung der Speiseröhre oder das ist immer ein Zwerchfellbruch oder sowas. Wir nennen das ja so Phänotypen, unterschiedliche Typen der Refluxkrankheit. Was ist denn die wichtigste Form oder die häufigste Form, so will ich es mal nennen, der Refluxkrankheit?
Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, weil ja viele Patienten denken, naja, ich habe jetzt Sodbrennen, saures Aufstoßen, Brustschmerz, wie auch immer, also Symptome einer gastroesophagealen Refluxkrankheit, da muss doch jetzt auch etwas sichtbar sein. Wir machen Diagnostik und wir werden in 60-70% keine Entzündung oder wenn überhaupt eine minimale, aber häufig keine Entzündung der Speiseröhre sehen. Und wenn man dann mit den Patienten über den Befund spricht und sagt, ja, wir haben jetzt keine Entzündung der Speiseröhre gesehen, dann kommt natürlich auch immer gleich die Rückfrage, ja, aber ich habe doch die Beschwerden. Und das muss man einfach wissen, der überwiegende Anteil, sagen wir mal 2/3, hat trotzdem die Säure zurückfließt, Probleme macht, keine sichtbaren, nennenswerten Veränderungen in der Speiseröhre. Und dann der Rest hat dann eine Entzündung mit verschiedenen Schweregraden. Wir teilen das ein endoskopisch und das definiert dann so ein bisschen den Schweregrad. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass letztlich, ja, wir das mit den Beschwerden korrelieren und in Zusammenhang bringen, aber dass nicht immer ein Zusammenhang da ist. Also es gibt auch Patienten, ja, die wir aus anderen Gründen spiegeln, die haben eine ausgeprägte Entzündung der Speiseröhre und dann fragt man nach der Untersuchung, haben sie eigentlich auch Sodbrennen? Und sagen die Patienten, nee, ich spüre gar nichts. Das gibt es. Und natürlich, wie gesagt, die anderen 2/3, die halt starkes Sodbrennen haben und keine Entzündung der Speiseröhre. Also wir können, und lange Rede, kurzer Sinn, letztlich von der Beschwerdesymptomatik überhaupt nicht auf den Befund schließen, den wir dann bei der Magenspiegelung finden. In Bezug auf die Speiseröhre, die überwiegende Anzahl der Patienten hat keine Entzündung der Speiseröhre. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, weil wir ja immer wieder mal auch nach 1, 2, 3 Jahren, ne, dann haben wir die Beschwerden behandelt, dann ist vielleicht auch länger ruhig. Dann kriegen die Patienten aber dann wieder verstärkt Beschwerden, dass die dann nochmal kommen und sagen, ja, ich habe jetzt wieder starke Beschwerden, schauen Sie doch nochmal nach, vielleicht ist ja jetzt was. Ganz, ganz früher haben wir mal gedacht, da ist so eine Entwicklung drin, das fängt mit wenig an und wird dann immer schlimmer. Heute wissen wir aber, dass die überwiegende Anzahl der Patienten eigentlich in ihrer Gruppe stabil ist. Das heißt, wenn wir dann nach 3 Jahren wieder gucken, ist wieder keine Entzündung da. Oder der eine ausgeprägte Entzündung hat, hat diese eben auch wieder bei der Kontrolle. Also man ist stabil in der Gruppe und wenn wir initial nichts finden in der Untersuchung, keine Entzündung, dann kann trotzdem natürlich die Refluxkrankheit vorliegen. Dann müssen wir die Symptome entsprechend behandeln, aber dann müssen wir keine Angst haben, dass sich da jetzt über die Jahre irgendetwas Schlimmes entwickelt. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen die Ängste nehmen. Ich glaube, die Zeit kennst du ja auch noch, da wurde so eine Krebsangst geschürt. Mit dem Sodbrennen kriege ich irgendwann Speiseröhrenkrebs. Ja, es gibt natürlich den einen oder anderen Patient, passiert aber sehr, sehr selten. Und diese Ängste muss man einfach nehmen. Das ist so ein bisschen auch so, wie ich mit den Patienten spreche. Ja, ist das auch so ein bisschen deine Erfahrung? Ich meine, es ist ja auch Literatur, aber das muss auch letztlich ja deine Erfahrung bei den Patienten sein. Du siehst ja viele, viele Patienten mit diesen Beschwerden.
Ja, also das entspricht exakt meiner Erfahrung. Also man kann von der Symptomhäufigkeit, der Symptomschwere nicht auf das schließen, was in der Speiseröhre ist. Da gibt es keine Korrelation. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil es eben heißt, nicht viele Beschwerden, viel Schaden in der Speiseröhre oder umgekehrt. Und das kann man den Patienten letztendlich auch vermitteln, dass das so ist. Und eine ganz wichtige Botschaft, die du gegeben hast, ist, dass das Fortschreiten über die Zeit, bis irgendwann Krebs am Ende kommt, dass das die Ausnahmesituation ist. Wir haben große Studien in Deutschland gemacht, um das zu untersuchen. Das Fortschreiten betrifft vielleicht 2% der Patienten oder 3% der Patienten. Die übrigen bleiben stabil in ihrer Situation. Das heißt, wenn ich einmal endoskopiert habe und habe nichts Relevantes festgestellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens irgendwas Schwerwiegendes als Folge der Refluxkrankheit, zum Beispiel Krebs, bekommt, ist nahe null. Deshalb haben im Schnitt Menschen mit Refluxkrankheit auch eine normale Lebenserwartung. Das muss man wissen. In der Praxis ist es ja immer so das Problem, wie filter ich denn die raus, die tatsächlich ein Krebsrisiko haben oder ein erhöhtes Krebsrisiko haben, die möchte ich ja auch nicht übersehen, auch wenn es nur ein kleiner Bruchteil ist. Welche Kriterien legst du da an oder was sind aus deiner Sicht die Risikofaktoren, wo du sagst, da gucke ich doch mal lieber rein, ob da nicht Vorläufer von Krebs, der sogenannte Barrett-Ösophagus, tatsächlich vorhanden ist. Wie machst du das?
Da haben wir ja auch aus der Literatur so ein paar Kriterien. Ne? Das ist das männliche Geschlecht, das Alter über 50, Patienten, die natürlich auch rauchen, Patienten, die schwere Refluxsymptome haben und vor allem auch nächtliche Refluxsymptome. Wenn in der Familie schon Krebs entstanden ist oder Angehörige, nahe Angehörige eine Krebserkrankung in diesem Bereich hatten. Also da würde ich es auch gar nicht so sehr nur auf die Speiseröhre beschränken, sondern man kann den Magen damit reinnehmen oder überhaupt den Magen-Darm-Trakt. Also das heißt, es gibt da eine Vorgeschichte. Ich glaube, dann sind wir so ein bisschen sensibilisiert und dann sind wir auch schneller dabei, dann auch wirklich Diagnostik zu machen. Natürlich fangen wir erstmal an zu behandeln, aber dann schauen wir relativ bald, gibt es noch ein weiteres Problem, gibt es Vorläuferprobleme, die uns dann veranlassen, diesen Patienten dann auch engmaschiger zu kontrollieren. Das ist so ein bisschen, ja, die Gruppe, wo wir sensibilisiert sind, zu gucken. Habe ich da irgendwas vergessen an Kriterien?
Ja, ich glaube noch die Übergewichtigkeit.
Ah, vor allen Dingen, okay, hast du recht, ja.
Der Taillenumfang, also die zentrale Übergewichtigkeit, nicht das, die Übergewichtigkeit, wie sie oft bei Frauen ist, so im Gesäß-Oberschenkelbereich, sondern wie sie so typisch männlich ist im Bereich des Bauches. Das ist sicher, glaube ich, ein ganz wichtiger Risikofaktor. Und da gab es jetzt eine ganz interessante Studie, jetzt in der letzten Woche habe ich es gelesen, dass wenn du diese Bauchübergewichtigkeit hast, dann hast du auch Fettablagerungen im Bereich des Mageneingangs. Und von dort wird über Sauerstoffradikale eine Dilatation, also ein Auseinanderweichen der Schleimhautzellen in der Speiseröhre bewirkt. Und dadurch kommt es möglicherweise leichter zu Schäden und dann letztendlich auch zur Umwandlung der Schleimhaut in Veränderungen, die mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergehen. Also ganz, ganz spannend. Es ist wahrscheinlich nicht nur der Druck im Bauch durch die Übergewichtigkeit, sondern es sind auch lokale entzündliche Veränderungen, die diese Probleme machen. Aber ich glaube, es ist ganz klar rausgekommen, auch bei unserer Diskussion heute, dass es wichtig ist, dass man die Refluxkrankheit in verschiedene Typen einteilt, dass man also im Verlauf einer chronischen Erkrankung irgendwann die Diagnostik macht, hat der Mensch Schäden in der Speiseröhre oder hat er nicht, wie ausgedehnt sind sie oder wie wenig ausgedehnt sind sie, dass man sie sozusagen eingruppiert. Dann wird man einen großen Teil rausnehmen können aus Überwachung, dass man sagen kann, okay, bei dir wird nichts Schlimmes kommen. Und andere wird man vielleicht etwas engmaschiger überwachen oder gezielter überwachen, als man das in der Vergangenheit getan hat. Also das finde ich ist ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, sie haben eine Refluxkrankheit, sondern diesen Phänotyp, also diese Schublade, in die ich einen Patienten einsortiere, dass man die dann irgendwann im Verlauf der Erkrankung einmal bestimmt, weil es prognostische Bedeutung hat und am Ende auch therapeutische Bedeutung.
Ja, super, Jochen. Das war ja eigentlich schon die Zusammenfassung, die wir ja mal am Ende bringen. Wir sind nämlich am Ende für heute auf der Verdauungscouch. Herr Professor Labenz hat gerade schön die wichtigsten Aspekte, alles um das Thema Sodbrennen zusammengefasst. Ich glaube, wir haben in diesem Zusammenhang einiges diskutiert, fachlich eingeordnet und auch gelernt, dass Sodbrennen nicht gleich Refluxkrankheit ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir, und das war der zweite zusammengefasste Teil, die Patienten dann entsprechend dann mit Diagnostik in Gruppen einteilen und wir diesen Gruppen dann auch gewisse Risiken zuordnen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Refluxkrankheit ist nichts Gefährliches. Wir müssen keine Angst haben. Die meisten Patienten bekommen kein Problem. Es gibt Risikokonstellationen, die wir aber letztlich beschrieben haben, in welchen Gruppen wir da so ein bisschen mehr danach schauen. Aber im Großen und Ganzen braucht man da keine Angst zu haben. Aber es sind Beschwerden, die die Lebensqualität deutlich einschränken und die sollten wir dann eben auch entsprechend konsequent behandeln. Ja, wir bedanken uns für euer Interesse, hoffen, dass ihr etwas Neues erfahren habt und vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch auch selbst mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch.
Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.